Kapitel 15 – Siegel oder Mahlzeichen? Nur zwei Gruppen. Es kann nur zwei Gruppen geben. Jede davon ist deutlich gekennzeichnet, entweder mit dem Siegel des lebendigen Gottes oder mit dem Mahlzeichen des Tieres oder seines Bildes. In den großen Streit zwischen Glauben und Unglauben wird die ganze christliche Welt hineingezogen werden. Jeder wird Stellung beziehen. Manche wollen sich scheinbar in diesem Kampf auf keine Seite stellen. Sie möchten nicht den Eindruck erwecken, als stellten sie sich gegen die Wahrheit, doch sie werden sich auch nicht mutig auf die Seite Christi stellen. Sie alle werden zu den Feinden Christi gezählt. Während wir uns dem Ende unserer Zeitrechnung nähern, wird die Abgrenzung zwischen den Kindern des Lichtes und den Kindern der Dunkelheit immer deutlicher. Sie werden sich immer mehr entzweien. Dieser Gegensatz drückt sich in den Worten Christi wiedergeboren aus, neugeschaffen in Christus, tot für die Welt und lebendig für Gott. Dies sind die Trennmauern, die Himmel und Erde scheiden und den Unterschied beschreiben zwischen denen, die der Welt angehören, und denen, die aus ihr her ausgerufen sind, die erwählt und kostbar in den Augen Gottes sind. Die Trennung geht durch die Familie. Auch Mitglieder der gleichen Familie werden sich trennen. Die Gläubigen erhalten ein Zeichen. Sie sollen, spricht der Herr Zebaot, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein, und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Wer Gottes Geboten gehorsam ist, wird sich mit den Heiligen Gottes vereinigen. Sie werden durch die Tore in die Stadt einziehen und vom Baum des Lebens nehmen. Dieser wird aufgenommen werden. Sein Name soll im Buch des Lebens stehen, während jene, mit denen er vorher zusammen gewesen war, das Zeichen endgültiger Trennung von Gott erhalten werden. Gerichtet nach der Erkenntnis. Viele hatten nicht die Möglichkeiten, die uns geschenkt wurden. Sie werden vor denen in den Himmel gehen, die große Erkenntnis besaßen und doch nicht danach lebten. Viele haben nach ihrer besten Erkenntnis gelebt und werden auch danach gerichtet werden. Alle müssen auf die festgesetzte Zeit warten, bis die Warnung in alle Teile der Welt getragen worden ist, und bis jeder Mensch genügend Erkenntnis und Beweise erhalten hat. Manche werden weniger Erkenntnis haben als andere, doch jeder wird nach der empfangenen Erkenntnis gerichtet. Uns ist große Erkenntnis über Gottes Gebote zuteil geworden. Diese Gebote sind der sittliche Maßstab. Vom Menschen wird verlangt, dass er sich daran hält, und nach ihm wird er am letzten Tag gerichtet werden. An jenem Tag werden die Menschen gemäß der Erkenntnis gerichtet werden, die sie erhalten haben. Wer viel Erkenntnis empfangen und sie missachtet hat, wird schlechter dastehen als jene, die nicht so viele Möglichkeiten erhalten haben. Sie rühmen sich selbst, aber nicht Gott. Das Gericht über diese Menschen wird in jedem Fall der Schande entsprechen, die sie dadurch über Gott gebracht haben. Jeder wird ausreichend Licht empfangen, um seine Entscheidung ganz bewusst treffen zu können. Keine Entschuldigung. Niemand wird dafür bestraft, eine Einsicht oder Kenntnis nicht beachtet zu haben, die er nie erhalten hat oder nie erwerben konnte. Doch viele weigern sich, der Botschaft Christi zu folgen, weil sie es vorziehen, sich der Welt anzupassen. Die Wahrheit, die sie verstandesmäßig erfasst, und die Erkenntnis, die sie erhalten haben, wird sie im Gericht verurteilen. Wer die Gelegenheit hat, die Wahrheit zu vernehmen, sich aber nicht die Mühe macht, sie zu hören oder zu verstehen, der wird vor Gott ebenso schuldig gesprochen werden, als ob er sie gehört und abgelehnt hätte. Es wird keine Entschuldigung geben für jene, die es vorziehen, im Irrtum zu leben, obwohl sie erfahren könnten, was wahr ist. In seinem Leiden und seinem Tod hat Jesus für alle Schuld durch Unwissenheit gesühnt, aber bei vorsätzlicher Blindheit kann er uns nicht helfen. Wir werden nicht verantwortlich gemacht für Erkenntnis, die uns nicht erreicht hat, sehr wohl aber für die, der wir uns widersetzt und die wir abgelehnt haben. Ein Mensch kann nicht Wahrheit erkennen, die er nie vorgelegt bekam, und deshalb auch nicht wegen einer Erkenntnis verurteilt werden, die ihm nie zuteil wurde. Praktizierte Nächstenliebe. Wie einmal über uns entschieden wird, hängt eng mit praktizierter Nächstenliebe zusammen. Christus sieht jede Wohltat so an, als hätte sie ihm persönlich gegolten. Wenn die Völker vor ihm versammelt werden, wird es nur zwei Klassen von Menschen geben. Ihr ewiges Schicksal wird davon abhängen, was sie ihm in der Gestalt armer und leidender Mitmenschen getan oder verweigert haben. Selbst unter den Heiden gibt es manche, die Gott unwissentlich dienen. Niemals wurde ihnen sein Licht durch menschliche Werkzeuge gebracht. Trotzdem werden sie nicht verloren gehen. Zwar kannten sie das geschriebene Gebot Gottes nicht, sie haben jedoch seine Stimme in der Natur vernommen und taten, was das Gesetz fordert. Ihre Werke sind der Beweis dafür, dass der Heilige Geist ihre Herzen berührt hat. Gott anerkennt sie als seine Kinder. Wie überrascht und glücklich werden die Demütigen unter den Völkern und unter den Heiden einmal sein, wenn sie aus dem Munde des Heilands die Worte hören: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Welche Freude wird das Herz unseres Herrn erfüllen, wenn seine Nachfolger bei seinen anerkennenden Worten überrascht und freudig zu ihm aufblicken? Auf den Beweggrund kommt es an. Am Gerichtstag werden manche diese und jene gute Tat anführen und damit begründen wollen, weshalb sie Anerkennung finden sollten. Sie werden sagen: Ich habe jungen Menschen ein Geschäft eingerichtet. Ich habe Geld gegeben, um Krankenhäuser zu gründen. Ich habe die Nöte von Witwen gestillt und die Armen in mein Haus eingeladen. Das stimmt, aber eure Beweggründe waren so durch Selbstsucht befleckt, dass die Tat in Gottes Augen nicht annehmbar war. In allem, was ihr getan habt, wurde das Ich in den Mittelpunkt gerückt. Das Motiv ist es, das für unsere Handlungen maßgebend ist. Es bestimmt ihren Wert oder Unwert. Was ist das Siegel Gottes? Sobald die Gläubigen an ihrer Stirn versiegelt und dadurch für die Zeit der Sichtung vorbereitet sind, wird die Sichtung kommen. Es handelt sich dabei nicht um ein sichtbares Siegel oder Zeichen, sondern um ein Gegründetsein in der Wahrheit, sowohl verstandesmäßig als auch geistlich. Die versiegelten Gläubigen können nicht mehr von Christus getrennt werden. Das Siegel des lebendigen Gottes wird denen aufgedrückt, die bewusst den Sabbat des Herrn halten. Wer das Siegel Gottes auf seiner Stirn haben möchte, hat den Sabbat des vierten Gebots zu heiligen. Das richtige Beachten des Sabbats ist ein Zeichen der Treue zu Gott. Nur das vierte Gebot von allen zehn enthält das Siegel des großen Gesetzgebers, des Schöpfers des Universums. Die Beachtung von Gottes Gedächtnismahl, den im Garten Eden eingesetzten Ruhetag, des siebten Tages, ist ein Prüfstein unserer Treue zu Gott. Jeder Gläubige erhält ein Zeichen, genauso wie damals ein Zeichen auf die Türen der hebräischen Häuser in Ägypten gemalt wurde, um sie vor dem großen Verderben zu bewahren. Gott sagt: Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Christus ähnlich. Das Siegel des lebendigen Gottes wird denen gegeben, die in ihrem Wesen Christus ähnlich sind. Jene, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der Trübsal beschützt werden, müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen. Das Siegel Gottes wird niemals auf die Stirn eines Unreinen gedrückt, niemals auf die Stirne von Männern oder Frauen, die ehrgeizig sind oder die Welt lieb haben, niemals auf Männer und Frauen, die doppelzüngig oder betrügerischen Herzens sind. Wer dieses Siegel empfängt, wird als Anwärter für den Himmel vor Gott ohne Flecken stehen. Liebe zeigt sich im Gehorsam, und die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Wer Gott liebt, trägt das Siegel Gottes auf seiner Stirn und tut die Werke Gottes. Wer sich dem verderblichen Einfluss der Welt und des Bösen erfolgreich widersetzt, wird zu denen gehören, die das Siegel des lebendigen Gottes erhalten. Bemühen wir uns mit aller von Gott geschenkten Kraft, den Stand vollendeter Männer und Frauen in Christus zu erreichen? Streben wir nach seiner Fülle, strecken wir uns immer höher und höher, hin zur Vollkommenheit seines Charakters? Wenn Gottes Diener dem nachstreben, werden sie an ihrer Stirn versiegelt werden. Der Engel, der Bericht führt, erklärt dann, es ist vollbracht. Sie werden vollkommen sein in ihm, der sie geschaffen und erlöst hat. Bereits versiegelt. Ich sah, dass die gegenwärtige Prüfung mit dem Sabbat nicht eher stattfinden konnte, als die Vermittlung Jesu im Heiligen vollendet und er durch den zweiten Vorhang eingegangen war. Deshalb ruhen Christen, die gestorben sind, ehe die Tür in das Allerheiligste, nach Beendigung des Mitternachtrufs im siebenten Monat 1844, geöffnet wurde, und die nicht den wahren Sabbat gehalten haben, nun in Hoffnung. Sie hatten nicht das Licht und die Prüfung mit dem Sabbat, die wir haben. Ich sah, dass Satan manche vom Volk Gottes durch diesen Punkt versuchte, weil so viele gute Christen im Glauben gestorben sind und nicht den wahren Sabbat gehalten haben, bezweifelten sie, dass er nun ein Prüfstein für uns sei. Satan versucht nun in dieser Zeit der Versiegelung jede List, um das Volk Gottes von der gegenwärtigen Wahrheit abzuhalten und es unentschlossen zu machen. Ich sah, dass deine Frau, Mrs. Hastings, versiegelt wurde und auf Gottes Ruf hin auferstehen wird, um bei den 144.000 zu sein. Ich sah, dass wir nicht um sie zu trauern brauchen, weil sie in der Zeit der Trübsal ruhen wird. Es gibt auf unserer Erde Menschen, die über 90 Jahre alt sind. Die Folgen des Alters sind in ihrer körperlichen Schwäche zu sehen. Doch sie vertrauen Gott, und Gott liebt sie. Sie tragen das Siegel Gottes und werden zu denen gehören, denen der Herr gesagt hat: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Übergangen? In kurzer Zeit wird jeder, der Gottes Kind ist, sein Siegel erhalten. Möge es auf unsere Stirn gedrückt werden. Wer könnte den Gedanken ertragen, übergangen zu werden, wenn der Engel ausgeht, um die Nachfolger Jesu an ihrer Stirn zu versiegeln? Wenn den Bekennern der Wahrheit ihr Glaube in diesen verhältnismäßig friedlichen Zeiten keine Stütze ist, was wird sie dann aufrechterhalten, wenn die große Prüfung kommt und der Erlass gegen alle ergeht, die weder das Tier und sein Bild anbeten, noch sein Mahlzeichen an ihre Stirn oder ihre Hand nehmen wollen? Diese ernste Zeit liegt nicht in ferner Zukunft. Statt sich schwach und unschlüssig zu verhalten, sollte Gottes Volk Kraft und Mut für die Zeit der Bedrängnis sammeln. Das Mahlzeichen des Tieres. Dem Apostel Johannes wurde ein Volk gezeigt, das sich eindeutig von denen unterscheidet, die das Tier oder sein Bild dadurch verehren, dass sie den ersten Tag der Woche halten. Das Heilighalten dieses Tages ist das Mahlzeichen des Tieres. Wenn die Prüfungszeit kommt, wird deutlich werden, was das Mahlzeichen des Tieres ist. Es ist die Heilighaltung des Sonntags. Das Zeichen oder Siegel Gottes wird offenbar im Halten des siebten Tages, Gottes Gedenktag an die Schöpfung. Das Mahlzeichen des Tieres ist das Gegenteil davon, die Heilighaltung des ersten Tages der Woche. Das Mahlzeichen des Tieres ist der päpstliche Ruhetag. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Menschen werden nicht nur genötigt, am Sonntag keine Arbeit mit ihren Händen zu verrichten, sondern sie sollen auch den Sonntag als den Sabbat anerkennen. Wann empfängt man das Mahlzeichen des Tieres? Noch niemand hat bislang das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Das Halten des Sonntags ist noch nicht das Mahlzeichen des Tieres und wird es auch nicht sein, bis die Menschen per Erlass gezwungen werden, diesen heidnischen Ruhetag zu feiern. Die Zeit wird kommen, wenn dieser Tag zum Prüfstein wird, doch noch ist es nicht so weit. Gott hat den Menschen den Sabbat gegeben als Zeichen zwischen ihm und ihnen, als ein Zeichen ihrer Treue. Wer weiterhin das Gesetz Gottes missachtet, obwohl er seine Richtigkeit erkannt hat, und in dieser vor uns liegenden Zeit der Auseinandersetzung menschliche Gesetze über Gottes Gebote stellt, wird das Mahlzeichen des Tieres erhalten. Der Sabbat wird der große Prüfstein der Treue sein. Denn er ist der besonders umstrittene Punkt der Wahrheit. Wenn die letzte Prüfung den Menschen auferlegt wird, dann wird die Grenzlinie gezogen werden zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die es nicht tun. Während die Feier des falschen Sabbats den Landesgesetzen entspricht, steht sie im Widerspruch zum vierten Gebot und wird zum Bekenntnis der Zugehörigkeit zu einer Macht, die Gott feindlich gegenübersteht. Die Heiligung des richtigen Sabbats im Gehorsam gegen Gottes Gebote ist ein Beweis der Treue dem Schöpfer gegenüber. Die einen erhalten das Mahlzeichen des Tieres als Ausdruck ihrer Ergebenheit zu irdischen Mächten, die anderen das Siegel Gottes als Zeichen dafür, dass sie sich für die Treue zu Gott entschieden haben. Die Erzwingung der Sonntagsfeier ist der Prüfstein. Niemand wird verurteilt, solange er nicht die Erkenntnis gewonnen und die Verpflichtung gegenüber dem vierten Gebot erkannt hat. Doch wenn der falsche Ruhetag per Erlass erzwungen und der laute Rufe des dritten Engels die Menschen vor der Anbetung des Tieres und seines Bildes warnen wird, dann wird die Linie deutlich zwischen Wahrheit und Irrtum gezogen werden. Dann werden jene, die weiterhin das Gesetz Gottes missachten, das Mahlzeichen des Tieres erhalten. Wenn die Sonntagsfeier gesetzlich erzwungen wird und die Welt Kenntnis über die Verbindlichkeit des richtigen Sabbats erlangt hat, dann wird jeder, der Gottes Gebot missachtet, um einer allein durch die Macht Roms eingeführten Verordnung nachzukommen, dem Papsttum mehr Ehre erweisen als Gott. Er kommt damit einer Verordnung nach, die nur durch die Macht Roms eingeführt wurde, und betet somit das Tier und sein Bild an. Wenn Menschen das verwerfen, was von Gott eingesetzt und als Zeichen seiner Autorität gegeben ist, und stattdessen das heilig halten, was Rom als das Zeichen seiner Oberherrschaft erwählte, nehmen sie dadurch das Zeichen der Huldigung Roms, das Mahlzeichen des Tieres an. Erst wenn deutlich gemacht ist, was mit dieser Entscheidung auf dem Spiel steht, wenn zwischen den Geboten Gottes und menschlichen Anordnungen zu entscheiden ist, werden diejenigen, die in ihrer Übertretung beharren, das Mahlzeichen des Tieres erhalten.